Hallo und herzlich willkommen zu Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, der Podcast, ein Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße alle, die auch heute sich wieder zugeschaltet haben für ein neues Gespräch. Hier geht es immer um Organisationen, die sich in der Gesellschaft einbringen und die Gesellschaft auch verändern wollen, die den Status quo in Frage stellen und ihre eigenen Ziele und Visionen haben, wie das am besten geht. Und darum geht es hier immer und darum geht es auch heute. Und im Mittelpunkt des heutigen Gesprächs steht eine Organisation namens Mehr Demokratie e.V. Und dazu begrüße ich Oliver Wiedmann. Hallo. Hallo, Oliver.
Hallo.
Mehr Demokratie e.V. ist, du bist da im Vorstand mit vertreten.
Im Landesvorstand.
Im Landesvorstand. Im Landesvorstand Berlin.
Genau, Berlin-Brandenburg. Wir sind ein gemeinsamer Landesverband.
Mhm. Und wie lange bist du schon jetzt bei dem Projekt mit dabei?
Ich bin seit 2006 dabei, also sprich 3 Jahre jetzt.
Also schon eine Weile.
Schon eine Weile, genau.
Mhm. Ja, Mehr Demokratie e.V., was ist denn das überhaupt für ein Verein?
Na, wir sind eigentlich ein bundesweit organisierter Verein. Wir haben eben verschiedene Landesverbände, die auch sozusagen in den Bundesländern relativ autonom auch arbeiten. Und wir haben eben Bundesverband, wo alle an einem Strang ziehen. Und unser Kernthema ist im Grunde genommen die Verbesserung der Mitbestimmungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger im politischen System. Und uns geht es halt in erster Linie eben um die direkte Demokratie, eben um die verbindliche Mitbestimmung. Die ist ja auch in den Kommunen und in den Ländern weitestgehend etabliert. Also es gibt in allen Bundesländern Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene. Und es gibt auf Landesebene überall Volksbegehren und Volksentscheide. Zuletzt wurde jetzt beispielsweise in Berlin 2005 die Möglichkeit von Bürgerentscheiden eingeführt. Das war quasi noch so das letzte Bundesland, wo es es noch nicht gab auf Bezirksebene. Genau, und unser großes Ziel ist im Grunde genommen die Einführung der direkten Demokratie auch auf Bundesebene, weil dort gibt es ja in Deutschland zurzeit noch gar keine Mitbestimmungsmöglichkeiten.
Die direkte Demokratie ist natürlich ein hoher Anspruch in gewisser Hinsicht, weil das ja letzten Endes die Erfüllung des eigentlichen Versprechens des Wortes Demokratie, nämlich dass die ganze Gewalt vom Volke ausgeht. Das steht ja bei uns auch in der Verfassung. De facto haben wir aber eine delegierte Demokratie. Das heißt, mit den Wahlen gibt man ja sozusagen Ausgewählten, den Delegierten, das Recht für einen zu entscheiden. Wird ja auch immer kolportiert, dass das ganz gut funktioniert hat. Bisher hat sich die Bundesrepublik ja noch nicht in ein kleines Rauchwölkchen aufgelöst. Was seht ihr denn als das eigentliche Problem an, dass jetzt dieser Forderungskatalog aufgemacht wird?
Naja, das Problem muss man wahrscheinlich von zwei Seiten betrachten. Zum einen von der Wählerseite. Ich meine, auch die letzten Europawahlen haben es wieder gezeigt. Die Kommunalwahlen zeigen es, dass sozusagen die Beteiligung eigentlich immer mehr zurückgeht. Also immer weniger Menschen haben Interesse daran, sozusagen über Wahlen unser politisches System, unsere Gesellschaft mitzubestimmen. Und das hat Gründe, weil es einfach auch schwierig ist, sozusagen über Wahlen etwas zu bewegen. Also wir lehnen nicht das repräsentative System ab und wollen auch weiter, dass sozusagen die meisten Entscheidungen tatsächlich im Parlament getroffen werden, weil die Mehrheit der Entscheidung kann gar nicht über Verfahren direkter Demokratie entschieden werden, weil dort sozusagen der Aufwand viel zu groß ist. Aber uns ist halt wichtig, die Leute, die sich verabschiedet haben, wieder zurückzuholen. Und eine Möglichkeit wäre halt eben, dies mit direkter Demokratie zu erreichen. Ich glaube, viele Leute wollen sich einfach nicht mehr an Parteien binden oder allgemein an Großorganisationen. Und das sieht man ja auch an den schwindenden Mitgliederzahlen, vor allem der Parteien. Das ist für viele Leute einfach nicht attraktiv, aber ich denke, es ist für viele Leute attraktiv, sich sozusagen in einer Sachfrage, die sozusagen über ein Volksbegehren zur Abstimmung gestellt wird, zu engagieren, sich dort reinzuhängen, Unterschriften zu sammeln, an Infoständen zu sein, mit Leuten auf der Straße zu diskutieren, wenn es sozusagen ihnen ein Herzensanliegen ist. Und wenn sozusagen dieses Volksbegehren dann vorbei ist, dann können sie sich auch wieder verabschieden. Ja?
Worauf führt ihr denn das zurück, dass das Interesse jetzt da so gering sei, sich in Parteien zu organisieren? Vielleicht ist das ja auch nur so ein temporärer Vorgang, so eine Modeerscheinung, dass das jetzt einfach mal alles überhaupt nicht interessant ist, aber in 10 Jahren rennen sie dann den Parteien schon wieder die Bude ein, weil es gerade mal wieder das Coolste in der Jugendkultur ist.
Also erstmal glaube ich, dass sich unsere Gesellschaft zunehmend ausdifferenziert. Es gibt halt nicht mehr die großen Lager, denen sich die einzelnen Leute zuordnen. Ja, also die einen ordnen sich die bürgerlichen Lager zu, die anderen dem sozialdemokratischen Lager zu. Ja, ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich mit seinen Themen und Möglichkeiten so weit ausdifferenziert, dass Menschen einfach eben nicht mehr Teil solcher Großorganisationen sein wollen. Und ich glaube, was auch eine sehr große Rolle spielt, ist einfach der Frust. Also weil in den Medien erfahren ja viele Leute, dass Parteien sich zu einem großen Teil erstmal mit sich selbst beschäftigen. Ja? Dass es sozusagen um Machtquerelen innerhalb der Partei geht. Es geht um parteipolitische Entscheidungen und oftmals hat man eben den Eindruck, dass den Parteien nicht sozusagen die Sachfragen im Vordergrund stehen, sondern dass sozusagen ihre eigenen Anliegen im Vordergrund stehen. Und ich glaube, das merken die Menschen. Und in dem Sinne werden halt.
Hat man nur den Eindruck? Oder seid ihr auch davon überzeugt, dass
das ist? Das ist so, okay. Garantiert. Mhm. Aber ich denke, dass, also diesen Eindruck gewinnen die Leute auch mehr und mehr.
Ja. Ja? Aber ist das nicht auch Teil des Systems? Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass man eine gewisse Erwartung hat an eine solche Partei, dass sich innerhalb dieser Partei natürlich nochmal eine eigene Konkurrenzsituation entwickelt, wo man dann sagt, so Survival of the Fittest. Ich möchte auch, dass innerhalb dieses Systems sich die Stärkeren durchsetzen, damit diese Partei dann als solche auch schlagkräftig für das eintreten kann, wofür sie meint zu stehen.
Also es ist, das Problem liegt nicht darin, dass die Parteien miteinander konkurrieren. Das finden wir ja auch gut. Und wir finden es auch gut, wenn auch beispielsweise neue Kräfte entstehen, um sozusagen das Parteiensystem auch ein bisschen aufzufrischen. Aber ich denke, um das System wirklich zu ändern, muss es halt eben auch die Möglichkeit der direkten Demokratie geben, weil in dem Augenblick, wenn die Bürger ein Veto haben, richten sich auch die anderen die Parteien insgesamt anders aus, weil sie müssen sozusagen immer die Meinung und Position der Bevölkerung mitdenken, wenn sie zu bestimmten Sachfragen Entscheidungen treffen. Also es ist ja nicht nur so, also direkte Demokratie hat ja auch einen vorauseilenden Charakter. Das heißt, es muss ja auch nicht immer zu einer Abstimmung kommen. Ja, das heißt, wenn ein Volksbegehren gestartet wird, und so läuft es übrigens auch in der Schweiz, dass viele Sachen eben im Verlauf einer Volksinitiative dann auch von den Parlamenten übernommen werden.
Dass sozusagen schon im Vorfeld gesehen wird, da bildet sich ein Volksbegehren.
Da bildet sich eine Volksinitiative, genau, oder ein Volksbegehren. Und das müssen wir sozusagen mitdenken. Und genauso ist es so, wenn im Parlament bestimmte Dinge beschlossen werden, also so ist es zumindest in der Schweiz, muss immer geguckt werden, ist dieser Beschluss auch referendumstauglich? Das heißt, könnte es vielleicht von irgendeiner Organisation dazu ein Volksbegehren geben? Ja. Mhm. Und das wird halt eben im Vorfeld schon mitgedacht, wenn es diese Instrumente gibt.
Mhm. Das ist sozusagen das Volk als Lobbyorganisation.
Im Grunde ja, als sehr, sehr große Lobbyorganisation. Mhm. Genau.
Ja, es sind mehrere Punkte, auf die ich jetzt nochmal eingehen wollte. Du hast ja Europawahl erwähnt, die liegt jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade hinter uns. Die Wahlbeteiligung war niedrig. Ich weiß nicht, ob man schon sagen kann, erschreckend niedrig. Ist ja nicht so, dass keiner damit gerechnet hat. Generell scheint das Interesse, sich zumindest an der Europawahl zu beteiligen, gering zu sein. Jetzt kann man natürlich fragen, liegt das generell jetzt an dem, wie du gesagt hast, an diesem Parteiensystem? Oder hat das schon so eine spezifische Europa-Komponente, dass einfach Europa als Wahlziel nochmal besonders unattraktiv ist?
Es hat natürlich auch damit zu tun. Also man muss halt sehen, dass in Europa, also das Europaparlament natürlich sehr weit weg ist für die Leute, die auch die europäischen Themen für viele Leute sehr weit weg sind. Das ist aber auch dem System geschuldet. also dem europäischen oder dem System innerhalb der EU, weil dort eben auch die Mitwirkungsrechte sehr, sehr schwach sind.
Also die Mitwirkungsrechte des Parlaments an sich.
Das Parlament hat beispielsweise kein Initiativrecht, es kann eben keine eigenen Gesetzesvorschläge einbringen, was eigentlich also zu den Grundzügen eines Parlaments gehört.
In Deutschland?
Ja, auf der Welt eigentlich.
Ja, das ist ja nicht überall so in Europa.
Doch, natürlich. Parlamente können Gesetzesinitiativen einbringen. Dazu sind sie da. Und darüber abstimmen.
Soweit ich weiß, ist das in Frankreich nicht so.
Doch.
Ja?
Sicher, mit Sicherheit. Ja. Und natürlich ist aber auch, also das, was in Brüssel passiert, das erschließt sich den meisten Menschen auch nicht. Also das hat bestimmt auch viel damit zu tun, dass es bisher auch noch keine ausgeprägte europäische Öffentlichkeit gibt. Ja, also es wird wesentlich weniger über Dinge berichtet, die sozusagen in der Europäischen Kommission passieren. Wenige wissen, wie sozusagen die Gesetzgebungsverfahren dort überhaupt ablaufen in der Europäischen Union. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele eben dann auch sagen, okay, Europawahl interessiert mich nicht. Aber man kann genauso sagen, auf der anderen Seite, bei Kommunalwahlen ist die Wahlbeteiligung auch sehr gering. Und das ist halt sehr, sehr nah an den Leuten eigentlich dran. Ja? Und da muss man sich halt dann schon die Frage stellen, woran liegt das eigentlich?
Wie ist die Tendenz der Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen? Wie beobachtet ihr das aktiv?
Also es ist jetzt nicht unser politisches Arbeitsfeld, würde ich mal sagen, sozusagen. Aber ich meine, die ist halt eben auch, geht halt eben auch zurück und liegt teilweise weit unter der Wahlbeteiligung zum Europaparlament in manchen Regionen. Ne?
Sollte man natürlich auch sagen, naja, dann vielleicht ist es den Leuten ja auch egal. So. Also vielleicht,
ja, aber vielleicht haben sie auch das Gefühl, sie können damit überhaupt nichts bewirken. Und ich denke, das ist eher das Problem. Und ich denke, da ist eben direkte Demokratie doch eine Möglichkeit, die Leute wieder zurückzuholen. Übrigens ist es auch in der Schweiz so, dass die Wahlbeteiligung gar nicht so hoch ist. Also die liegt teilweise auch auf dem Niveau der Europawahl. Aber das liegt ganz einfach daran, weil die Leute eben zweimal im Jahr, es gibt dann immer so zwei Abstimmungstermine, wo halt eben viele Abstimmungen zusammengefasst werden, Leute halt eben über Sachfragen schon entscheiden können. Und sie sozusagen danach dann gar nicht mehr die Notwendigkeit sehen, sozusagen sich an der Wahl zu beteiligen.
Ja, bleiben wir noch mal kurz bei der Schweiz. Das ist ja immer so das Vorbild, was man immer so im Kopf hat und auch immer wieder genannt wird. So, ja, direkte Demokratie, man kann auf alles Einfluss nehmen. Welche Elemente des Schweizer Systems findet ihr jetzt kopierenswürdig oder zumindest mit Vorbildcharakter? Was würde auf Deutschland jetzt so, oder dann auch, ihr habt ja auch einen europäischen Kontext, ne? Was wäre sozusagen auch kein Modell für Europa? Oder ist das jetzt wirklich das Land, wo Milch und Honig fließen und genauso muss man das machen und dann wird alles super und dann werden wir auch alle so reich wie die Schweizer?
Also ich würde sagen, übertragbar auf die Bundesrepublik ist es eigentlich komplett das System in der Schweiz, der direkten Demokratie. Also ich spreche nur von der direkten Demokratie, nicht von dem parlamentarischen System, was in der Schweiz ist. Und also das Problem ist, denke ich,
also vielleicht kannst du das ja mal kurz beschreiben, wie das in der Schweiz stattfindet, um das mal zu verändern.
Naja, es werden halt eben, wie hier auch, im Grunde genommen Unterschriften gesammelt. Und dann, wenn ausreichend Unterschriften gesammelt wurden, dann kommt es eben zu einer Abstimmung, zu einem Volksentscheid. Das Wichtige ist an der Schweiz, denke ich, dass es in der Schweiz beim Volksentscheid kein Quorum gibt. Das heißt, und das ist eben auch sozusagen der Unterschied zu Deutschland, wir haben oft in den einzelnen Bundesländern hier in Deutschland überall, fast überall, ein Quorum beim Volksentscheid, außer in Bayern.
Das heißt?
Das heißt, es entscheidet nicht nur die Mehrheit derjenigen, die sozusagen zur Abstimmung geht, sondern es entscheidet eben, es muss eben auch eine qualifizierte Mehrheit der Wahlberechtigten entscheiden. Ja, also es gibt ein Beteiligungsquorum und ein Zustimmungsquorum. Wir haben hier in Berlin beispielsweise auf Länderebene haben wir ein Zustimmungsquorum von 25%. Das heißt, 25% aller Abstimmungsberechtigten in Berlin müssen zustimmen.
Mhm. Genau. Also für die Forderung Initiative.
Genau, für die Forderung einer Initiative.
Also müssen jetzt, mit Ja stimmen. Initiative starte, alle Kirchen müssen jetzt blau angestrichen werden.
Genau.
Dann reicht es jetzt nicht, wenn nur mehr Leute Ja sagen, die jetzt tatsächlich zur Wahl gehen, als die, die Nein sagen, sondern die Summe dieser Ja-Sager muss im Verhältnis zu der Summe der Wahlberechtigten, also
genau,
die theoretisch wählen könnten, muss mindestens ein Viertel von dem entsprechen.
Richtig, genau. Mhm. Also wir haben ja beispielsweise hier in Berlin jetzt zwei prominente Beispiele gehabt, die auch durch die bundesweite Presse gingen. Zum einen die Abstimmung über den Flughafen Tempelhof und dann jetzt in diesem Jahr hatten wir eben die Abstimmung über den Religionsunterricht.
Pro Reli.
Und da war es bei beiden Abstimmungen war es so, sie haben eben das Zustimmungsquorum nicht geschafft. Im einen Fall gab es eine Ja-Mehrheit, in dem anderen Fall gab es eben eine Nein-Mehrheit. Mhm.
Naja, könnte man ja sagen, hat dann wohl die Berliner nicht ausreichend interessiert, so dass das dann wirklich auch eine Änderung in der Politik mit sich bringen soll.
Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, Abstimmungsbeteiligung mit Wahlbeteiligung zu vergleichen. Weil Wahlbeteiligung ist ein Vertrauensvorschub. Ich wähle für 5 Jahre, hier in Berlin beispielsweise, ja, und dementsprechend ist natürlich die Wahlbeteiligung auch höher und ich bei einer Wahl entscheide ich ja über ein Paket von Themen.
Ja.
Also im Grunde genommen, wenn man das System ernst nimmt, über alle Themen. Ja, und muss sozusagen da meine Person auswählen, also im Wahlkreis oder meine Partei auswählen, eben mit meiner Zweitstimme. Bei einer Abstimmung zu einer Sachfrage ist natürlich die Abstimmungsbeteiligung nicht so hoch wie die Wahlbeteiligung. Ganz einfach aus dem Grund, weil es auch viele Leute nicht interessiert. Und das ist auch völlig legitim. Ich muss nicht zu allen Themen irgendwie eine Meinung haben, sondern ich kann einfach zu Hause bleiben. Die Frage ist, wie definiere ich sozusagen die Leute, was schreibe ich ihnen zu, die zu Hause bleiben? Sind das Neinsager? Oder was sind das für Leute? Und da tut sich quasi auch dieses Problem mit dem Quorum auf, weil ein Quorum beim Volksentscheid motiviert Leute immer, sich nicht, also die Nein-Seite wird motiviert, sich nicht an der Abstimmung zu beteiligen. Ja, weil man sozusagen lieber zu Hause bleibt und eben, wir haben beispielsweise in den Bezirken hier in Berlin haben wir ein Beteiligungsquorum. 15% müssen sich beteiligen von allen Wahlberechtigten im Bezirk. Die Nein-Seite bleibt natürlich zu Hause, weil sie eben sozusagen der Initiative nicht über das Beteiligungsquorum verhelfen will. Ja.
Aber so, ich meine, so geht ja die Rechnung nicht. Es bezieht sich doch nur auf die Ja, also jetzt im Falle von Berlin, ist es ja egal. Die Leute, die zur Wahl gehen und mit Nein stimmen, die erhöhen ja nicht dieses Quorum, sondern es ist ja ausschließlich die Ja-Stimmen, die dieses Quorum erfüllen. Und daher könnte man doch auch sagen, gerade bei so einer Volksabstimmung, wo, sagen wir mal, jetzt so eine erhitzte Minderheit daherkommt, ja, das ist ja so die Angst, die immer so da ist, ja, wir wollen jetzt unbedingt hier was ändern. So, wir sind jetzt hier mal ganz fanatisch und bringe jetzt auch mal kein Beispiel. So, während die meisten Leute über dieses Thema so nie noch nachgedacht haben und sich dann auch noch nicht mal zu einem Nein durchringen können. Mhm. So, und wenn es dann halt genug Fanatiker gibt, dann merkt dann die Nein-Seite nach der Abstimmung, oh, alles klar, so ernst haben sie es gemeint, so wollten wir das jetzt aber doch nicht haben. Ist das, ich weiß nicht, ob man das mal so leicht beantworten kann, was jetzt einen mehr dazu motivieren würde, irgendwo hinzugehen oder nicht? Ich meine, bei Pro Reli, bei dieser Abstimmung war es ja tatsächlich so, es war eine erhitzte Debatte, da waren es wiederum mehr Nein-Stimmen, also sind die nicht abgeschreckt worden von dem Quorum.
Ja, aber vielleicht nochmal zum Zustimmungsquorum.
Ja.
Es ist tatsächlich so, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass sozusagen die Nein-Seite quasi abgeschreckt wird oder ermutigt wird, nicht hinzugehen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie denken, ja, die Initiative schafft es eh nicht übers Quorum. Ja? Mhm. Ich bleibe einfach zu Hause. Wenn es irgendwie knapp werden würde, also wenn es zum Beispiel kein Quorum geben würde, dann würde sich auch die Nein-Seite denken, Mensch, ich muss da unbedingt hingehen, weil es könnte halt wirklich knapp werden. Aber wenn das Quorum relativ hoch angesetzt ist, ja 25% hier, dann wird eben die Nein-Seite ermutigt, zu Hause zu bleiben. Und nochmal so zu diesem Minderheitending, ne? Also beziehungsweise dass Minderheiten sozusagen ein Thema auf die Tagesordnung setzen, dann gehen wenig hin und plötzlich haben wir irgendwie dieses Gesetz und keiner wollte es haben.
Genau, das ist ja wohl die Angst, die dahinter steht.
Das ist auch ein Standardvorbehalt, der kommt. Ich meine, diese Initiative muss erstmal 170.000 Unterschriften sammeln hier in Berlin. Ja, das sind 7% der Wahlberechtigten und das ist so unglaublich schwer. Also ich meine, wir haben es halt selber auch probiert. Wir machen ja selber auch Volksbegehren zu demokratierelevanten Themen. Ja. Ja? Also beispielsweise zum Wahlrecht oder eben zur Senkung der Hürden direkter Demokratie. Das haben wir in verschiedenen Bundesländern gemacht. Und es ist einfach verdammt schwer, so viele Unterschriften zusammenzukriegen. Und dementsprechend muss eine Initiative auch wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sein. Und eine andere Sache ist, muss ich wirklich sagen, wenn die Leute nicht zur Abstimmung gehen und dann dieses Gesetz haben, dann haben sie selber Schuld.
Dann ist das halt so.
Ja.
Das heißt, ihr wendet euch schon gegen das Quorum, also im Sinne von nicht, also entweder keins oder ein niedrigeres, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Keins.
Keins. Aber nicht gegen diese Mindesterfordernis, dass man für so ein Thema erstmal ein, ja, quasi ja auch ein Quorum bekommen muss, bloß ein niedrigeres, um überhaupt erstmal zugelassen zu werden. Aber wer legt jetzt fest? Also ich meine, in Berlin sind es 7%. Ist das so das übliche Maß?
Also am niedrigsten sind die Hürden in Brandenburg. Dort ist das Unterschriftenquorum bei 80.000 Unterschriften. Das sind ungefähr 4%.
Mhm.
Das ist so, würde ich sagen, da ist Brandenburg deutschlandweit eigentlich so Vorreiter, was das Unterschriftenquorum angeht. Ne? Dazu gibt's aber in Brandenburg ein anderes Problem. In Brandenburg darf leider nicht frei gesammelt werden. Das heißt, man muss als Mensch, der sozusagen ein Volksbegehren unterstützen will, muss eben aufs Meldeamt gehen und dort seine Unterschrift leisten. Und das ist in Brandenburg, finde ich, ein ganz großes Problem. Und das ist auch allgemein ein Problem.
Als Flächenstaat.
Ja, als Flächenstaat, weil die Leute, wir haben das auch mal ausgerechnet in Brandenburg beispielsweise, da müssen die Leute teilweise wirklich 30-40 Kilometer zurücklegen, um halt zu ihrer Meldestelle zu kommen. Die Meldestelle hat nicht abends geöffnet. Für Berufstätige ist das einfach verdammt schwierig.
Ja.
Und dort, wo sozusagen es keine freie Unterschriftensammlung gibt, sind halt auch wesentlich weniger Volksbegehren erfolgreich. Mhm. Das ist einfach ein Volksbegehrenskiller, kann man sagen.
Mhm.
Während wir beispielsweise hier in Berlin jetzt 2007 auch die freie Unterschriftensammlung eingeführt haben.
Mhm.
Das gab es vorher nämlich auch nicht hier. Ja, also beispielsweise die Tempelhof-Initiative konnte noch nicht frei sammeln. Die haben quasi ihre Unterschriften tatsächlich so zusammenbekommen, indem sie die Leute aufs Amt bewegt haben.
Mhm.
Ja.
Es zeigt, ist schon möglich, aber wie gesagt, in der Stadt ist es natürlich auch eine andere Voraussetzung als auf dem Land.
Ist eine andere Voraussetzung, ganz klar.
7% in Berlin. Also, wenn ich das mal so grob überschlage, Wahlberechtigte, eine gesunde Wahlbeteiligung abziehen, das nähert sich ja sozusagen schon diesen typischen 5% relativer Zustimmung, die man braucht, um jetzt in ein Parlament zu kommen. Also, das ist eigentlich so diese Größenordnung. Kann man das sagen, dass ein Thema sozusagen dann als abstimmungsrelevant angesehen wird, wenn es quasi die Kraft hätte, ins Parlament zu kommen, wäre es eine eigene Partei.
Den Vergleich kann man natürlich herstellen. Also ich denke schon, dass so die Brandenburger Regelungen, was das Unterschriftenquorum angeht, schon relativ gut sind.
Wie ist es denn in der Schweiz? Muss da ein Thema auch eine Mindestunterschriftenzahl bekommen?
Muss sie.
Und das liegt auch so in diesem
das
Bereich?
Das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, ja. Aber es, ich glaube, es liegt auch so zwischen 2-4%.
Mhm.
Ja.
Um nochmal bei der Schweiz zu bleiben, es wird da so viel abgestimmt, dass es in der Regel ja zu uns auch selten vordringt. Bemerkenswert fand ich allerdings auch, dass ja dort Abstimmungen auch laufen, die nicht nur irgendwelche Dinge fordern, dass sie denn dann mal in Angriff genommen werden, sondern dass es ja auch möglich ist, wenn ich richtig informiert bin, zumindest in manchen Kantonen, das mag auch wieder variieren, schon getroffene Entscheidungen wieder zurückzunehmen. Ist das richtig?
Ganz genau. Also es ist das sogenannte fakultative Referendum. Das heißt, es bezieht sich eben auf Parlamentsbeschlüsse, die getroffen wurden, um diese halt sozusagen wieder außer Kraft zu setzen oder zurückzuholen.
Mhm.
Absolut sinnvoll, weil die Bürger natürlich, also und das fordern wir natürlich auch für Deutschland, die Bürger die Möglichkeit haben, eigene Themen auf die Agenda zu setzen. Das sind sozusagen Initiativbegehren, aber eben auch Entscheidungen des Parlaments wieder zu korrigieren, weil das Parlament sozusagen auch die Position der Bevölkerung in dem Fall dann missachtet hat.
Mhm.
Also es ist quasi ein Vetorecht.
Aber es wäre
aber
ja
es müssen auch
schon eine umfangreichere, ich meine, bin ja auch kein Jurist, aber es geht ja teilweise so weit, dass ja dann auch Verträge, die mit Firmen abgeschlossen sind, weil jetzt irgendein Bauvorhaben beschlossen wurde, ich weiß nicht, ich habe da irgendwann mal so einen Fall mit einer Turnhalle, die da beauftragt wurde, da ist im Prinzip schon gelaufen, dann kam die Volksabstimmung, hat alles wieder zurückgenommen, dann hat das ja sozusagen auch rechtlich eine entsprechende Wirkung, dass eben auch solche Verträge nicht mehr so verbindlich abgeschlossen werden können von Parlament. Also hätte schon doch sehr signifikante Auswirkungen. Aber ihr versprecht euch dadurch eine bessere Kontrolle des politischen Systems.
Also ich glaube, man muss das eben die Abstimmungsrechte, die direkte Demokratie immer analog ziehen so zum parlamentarischen System. Und so ist es sozusagen auch juristisch geregelt, dass die Volksgesetzgebung immer nur so viele Rechte hat wie das Parlament. Mhm. Das Volk kann nicht mehr beschließen, als das Parlament beschließen kann. So läuft es auch in der Schweiz. Und es gibt natürlich Regierungsentscheidungen. So, da kann auch das Parlament nichts machen. Da müsste man erstmal sozusagen das Verhältnis von Parlament und Regierung neu ausjustieren. Ja. Das ist aber eine andere Baustelle so. Das ist auch nicht wirklich unsere Baustelle. Aber man kann erstmal sagen, das Volk hat im Rahmen der direkten Demokratie immer so viele Rechte, wie das Parlament es auch hat.
Eure Initiative zielt ja jetzt auf allen Ebenen Verbesserungen an, also sowohl auf kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene und Europaebene. Jetzt hast du ja gesagt, es gibt ja in den Kommunen und in den Ländern, da gibt es ja schon Volksabstimmungen, zumindest in der einen oder anderen Form. Vielleicht können wir ja mal so von unten nach oben kurz marschieren, wenn denn das schon so ist, was gibt es denn dann sozusagen noch zu fordern? Also auf kommunaler Ebene, inwieweit ist der Volksentscheid, der Bürgerentscheid, ich weiß nicht, was die korrekte Terminologie für die
Bürgerentscheid Ebene? Für die kommunale und
Bürgerentscheid,
genau.
Ja, inwiefern ist das in Deutschland schon Realität und was gibt es da aus eurer Sicht noch zu verbessern?
Also das ist ja, wenn es einmal eingeführt ist auf kommunaler und Landesebene, heißt es nicht, dass es auch funktioniert, weil es hat wirklich sehr viel mit der Verfahrensausgestaltung zu tun. Also was wir eben schon besprochen haben beispielsweise, ja, also gibt es eine freie Unterschriftensammlung? Es gibt oder gibt es nur diese Amtseintragung? Mhm. Das ist beispielsweise in Deutschland so, dass 8 Bundesländer die freie Sammlung haben, 8 Bundesländer nicht. Die Hürden sind natürlich entscheidend, die zahlenmäßigen Hürden, ja, also das Unterschriftenquorum beim Volksbegehren und dann eben das Quorum beim Volksentscheid. Sind Verfassungsänderungen zulässig oder nicht? Das ist auch sehr unterschiedlich. In Berlin kann man beispielsweise auch Volksentscheide initiieren zu Gegenständen politischer Willensbildung. Das heißt, das sind halt allgemeinpolitische Fragen und keine Gesetzentwürfe. Mhm. Ja. Die haben leider in der Regel dann keinen verbindlichen Charakter.
Was wäre das zum Beispiel?
Tempelhof zum Beispiel.
Ach so, okay.
Tempelhof zum Beispiel wäre so eine Frage gewesen, weil dort das eben die Schließung des Flughafens ist im Grunde genommen ein Regierungsbeschluss. Also auch das Parlament hätte das gar nicht mehr zurücknehmen können. Aber die Bürger haben sozusagen das auf die Tagesordnung gesetzt und haben ihr Votum dazu abgegeben. Leider hat ja dann der regierende Bürgermeister schon im Vorfeld gesagt, er wird sich eh nicht dran halten, egal was dabei hinten rauskommt. Das ist natürlich immer so eine Problematik, wenn man auch sozusagen nicht nur über Gesetzentwürfe, sondern auch über Gegenstände politischer Willensbildung abstimmen lässt, die gar nicht in den Kompetenzbereich des Parlaments fallen. Genau.
Kommunale Ebene. Also, das heißt, ist das im Wesentlichen das Problem mit den Unterschriften?
Die Höhe, oder?
Ja, die Höhe, beziehungsweise wo man seine Unterschrift dann leistet. Also du hast ja gesagt, die Verfahren sind im Wesentlichen das Problem.
Also das ist entscheidend.
Und alle Kommunen in Deutschland haben im Prinzip das Bürgerentscheidsmodell.
Ja.
Und sind die auch alle miteinander vergleichbar letzten Endes?
Im Grunde ja, wir haben ein Volksentscheidsranking veröffentlicht, wo wir eben auch die einzelnen Verfahren miteinander verglichen haben. Und da ist nach der Verfassungsänderung in Berlin eigentlich Berlin mit Bayern ganz vorne, was die Verfahrensregelung angeht.
Wer darf denn daran teilnehmen, an diesen Bürgerentscheiden?
Wahlberechtigte. Also Bürgerentscheide sind eben Wahlberechtigte für die Kommunalwahl. Also eben in Berlin sind es ja beispielsweise auch 16-Jährige und 17-Jährige, die eben sich an Bezirkswahlen beteiligen können. EU-Bürger im Allgemeinen können sich an Bürgerentscheiden beteiligen.
Aber nicht in Berlin.
Doch, auch. Aber nur auf Bezirksebene. Ja, also Mediaspray, ja, also, und solche Geschichten.
Achso, aber nicht sowas wie Tempelhof. Also wenn Tempelhof sozusagen auf Landesebene
dann nicht mehr. Sind es eben die Wahlberechtigten für die Landtag oder für die Abgeordnetenhauswahl. Mhm. Und das sind dann eben, ja, ab 18 deutsche Staatsbürgerschaft und so weiter.
Okay, dann gehen wir nochmal auf die Landesebene. Wie sieht's da aus? Alle Bundesländer haben jetzt, seit Berlin es eingeführt hat, ein entsprechendes Initiativrecht der Bürger.
Genau, richtig. Nee, also auf Landesebene gibt es das auch schon länger. In Berlin wurde es zuletzt auf der kommunalen Ebene eingeführt.
Ach so. Okay.
Und auf Landesebene gibt es das schon lange. Aber in Berlin ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Dort hat es faktisch keine Volksentscheide gegeben. Ganz einfach aus dem Grund, weil es die freie Unterschriftensammlung nicht gab und weil die Quoren wesentlich höher waren noch vor ein paar Jahren. Und Tempelhof war ja der erste Volksentscheid, der eben sozusagen von unten initiiert wurde. Ja, es gab ja schon mal eine Volksabstimmung eben über die Fusion Berlin-Brandenburg beispielsweise, die ja dann abgelehnt wurde. Aber uns geht es natürlich darum, dass sozusagen Themen von unten angestoßen werden. Mhm.
Ja, Themen von unten anstoßen ist auf Bundesebene dann aber nicht möglich.
Nee, also das ist gar nichts möglich. Also wir haben sowohl keine Volksinitiative, kein Volksbegehren, was bedeuten würde, dass Leute, also die Bürger sozusagen ein Thema auf die Tagesordnung setzen, dafür Unterschriften sammeln und wenn sie so weit kommen, dann tatsächlich das auch zur Abstimmung stellen. Aber wir haben auch kein Referendum beispielsweise auf Bundesebene. Ja, also dass zum Beispiel die Regierung sagen könnte, ja, das ist irgendwie eine wichtige Frage, da müsste man jetzt mal drüber abstimmen lassen. Selbst das ist nicht möglich.
Also noch nicht mal jetzt von den Bürgern initiiert, sondern sozusagen nur von oben, dass man nochmal das Volk befragt, genau, um sich da eine gewisse Legitimation zu geben. Zum Beispiel über die Verfassung abzustimmen.
Richtig, zum Beispiel. Genau.
War
ja eigentlich mal vorgesehen.
Steht eigentlich auch drin im Grundgesetz.
Steht eigentlich auch drin. Das ist ja auch unsere Forderung im Grunde genommen. Ja, also wir haben jetzt in diesem Jahr eine relativ groß angelegte Kampagne, die bundesweit läuft, Volksentscheid ins Grundgesetz. Und Aufhänger dieser Kampagne ist eben zum einen 60 Jahre Grundgesetz. Ja.
Ja.
Im Grundgesetz ist der Volksentscheid oder die Abstimmung eben schon verankert. Ja, in Artikel 20 und dieses Versprechen, was dort sozusagen festgeschrieben ist, wurde bisher nicht eingelöst. Ja, ein anderer Aufhänger ist eben 20 Jahre friedliche Revolution. Es gab ja mal, sagen wir mal, Anläufe nach der Wiedervereinigung, eine gemeinsame deutsche Verfassung zu schreiben und da auch diese Möglichkeit mit reinzunehmen, aber dazu ist es ja eben
nicht gekommen. Sondern es wurde nur beigetreten.
Richtig, genau.
Ja, und was, ich meine, das Problem, was ist bestimmt jetzt auch wieder so eine Standardvorbehalt, den ich jetzt hier einwerfe, aber wenn ich mir halt vorstelle, dass jetzt am laufenden Meter über irgendetwas abgestimmt wird, so, und in der Schweiz wird über recht viel abgestimmt, auf allen Ebenen, dann erzeugt das natürlich auch eine ganze Menge, ja, Kosten auf der einen Seite, das will ja auch organisiert werden. Auf der anderen Seite ist, stelle ich mir jetzt vor, wenn ein permanenter Fluss von Entscheidungen ansteht, dass dann der Einzelne da sich auch eigentlich überfordert fühlt, sich dieser Themenflut immer wieder zu stellen. Was denkt ihr denn darüber?
Vielleicht erstmal zu den Kosten.
Genau.
Das kann man eigentlich relativ gut in den Griff kriegen. Und zwar, wenn man sich die Schweiz anguckt, da gibt es eben zwei Abstimmungstage im Jahr, wo eben ganz viele Abstimmungen zusammengefasst werden. Also wenn es auf der Bundesebene Abstimmungen gibt und kantonale Abstimmungen, das läuft dann alles an einem Tag und dann kann es eben sein, dass die Leute eben über mehrere Vorlagen gleichzeitig abstimmen.
Das sind feste Termine.
Genau. Und somit hat man eben nur zweimal im Jahr die Bürger anzuschreiben, ihnen die Informationsmaterialien zu schicken, die Wahlbenachrichtigung, die Abstimmung dann zu organisieren, das ist sozusagen, wird in einem Rutsch gemacht, ja. Und ich denke, so kann man eigentlich relativ gut die Kosten in den Griff kriegen. Natürlich erzeugt es Kosten. Ich glaube, wie war das denn hier in Berlin auf Landesebene? War es ja so, da gab es die Debatte, ob man den Volksentscheid über den Religionsunterricht mit der Europawahl zusammenlegt. Mhm. Und leider hat sich die Landesregierung dagegen entschieden und das hat 2 Millionen mehr Kosten verursacht, dadurch, dass man quasi daraus eine separate Abstimmung gemacht hat. Aber ich finde auch, dass wichtig ist, also man muss sich eben fragen, wie wichtig ist uns unsere Demokratie und auch unser Recht auf Abstimmung und unser Recht auf Mitbestimmung. Und ich finde, dafür kann man auch ruhig Geld ausgeben. Also das ist es mir wert oder das sollte es uns wert sein, denke ich. Mhm. Weil es ist unsere einzige Möglichkeit, wirklich einzugreifen.
Mhm. Und die Überforderungsproblematik?
Die Überforderungsproblematik sehe ich eigentlich so nicht, weil wir haben ja hier jetzt sowieso, also wenn man sich hier das auf Länderebene anguckt, haben wir ja, gut, wir haben jetzt 2 Volksentscheide hier beispielsweise in Berlin gehabt, ja. Also es finden einfach sehr, sehr wenig Volksentscheide statt bundesweit. Das muss man einfach sehen. Und falls es sich, das liegt natürlich an den Hürden, die wollen wir senken, dann wird es wahrscheinlich mehr Volksentscheide geben. Das wollen wir ja auch so. Aber ich denke, die Leute suchen sich ihre Themen raus. Sie müssen ja auch nicht zu allen Themen oder zu allen Vorlagen, also wenn es beispielsweise hier auch einen Abstimmungstag geben würde und es liegen irgendwie 5, 6 Sachen zur Abstimmung vor, man muss ja nicht zu allem sein Kreuzchen machen. Dort, wo man eben keine Ahnung hat, hält man sich einfach raus. Und das ist auch völlig legitim. Es ist eben nicht vergleichbar mit dem Wählen. Mhm. Ja?
Das heißt, das Thema Wahlpflicht, was ja auch ganz gerne immer mal wieder auf den Tisch gelegt wird von dem einen oder anderen, es gibt ja auch Länder, in denen das so ist, Belgien zum Beispiel, ist kein Thema.
Nee.
Sondern ihr seht sozusagen das Nichtwählen auch schon als legitimen Beitrag
mit Sicherheit
zu einer Wahl. Vielleicht nochmal so zu den Abstimmungen und ihren möglichen Folgen und wie gut man denn dann so informiert sein kann. Ein Fall, der auch bei euch, glaube ich, eine bestimmte Rolle spielt, ist diese Abstimmung, die in Dresden gelaufen ist vor ein paar Jahren, wo es um den Bau der sogenannten Waldschlößchenbrücke ging, die mitten in der Stadt eine größere Lücke zwischen 2 Brücken schließen sollte, das allerdings eben über einen naturgeschützten Bereich, in der aber auch, sagen wir mal, für das Stadtbild als sehr wichtig angesehen wird. Das hat man dann wohl auch erst im Nachhinein erkannt. Gelaufen ist es so, die Abstimmung kam. Eine knappe Mehrheit, wenn ich mich richtig erinnere, stimmte für den Bau dieser Brücke, der halt da durch diese Auenlandschaft führte, wo die Elbe lang geht. Und dann sollte das eben umgesetzt werden. Dann meldete sich auf einmal die UNESCO und sagte, ach na, aber wenn ihr das macht, dann erkennen wir euren Status ab. So. Und seitdem ist da irgendwie Krieg auf kommunaler Ebene, kann man glaube ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie der Stand der Dinge ist, aber ich glaube, der Bau hat mittlerweile begonnen. Es gab auf jeden Fall ein langes Hin und Her darüber, welche Bindungskraft denn nun diese Entscheidung hat. Wie ist denn das gelaufen? Wie bewertet ihr diesen Vorgang?
Also was, glaube ich, kritisiert wurde an diesem ganzen Verfahren, ich bin da jetzt auch selber nicht so genauestens informiert, wie der Stand der Dinge da ist, dass man quasi, es hat einen Bürgerentscheid gegeben, es gab ein Votum, so, und dann will man nochmal abstimmen lassen über diese Frage, ja, und da die Gefahr... Es gibt eine gewisse Gefahr, dass man sozusagen so lange abstimmen lässt, bis das Ergebnis passt, ja. Aber das war eben hier nicht der Fall, weil hier haben sich einfach die Grundvoraussetzungen geändert. Das waren Informationen, die die Bürger zum Zeit der Abstimmung einfach nicht hatten. Und das hat dementsprechend finde ich es auch legitim, nochmal über diese Frage abstimmen zu lassen, weil sich einfach die Grundvoraussetzungen geändert haben, weil eben die UNESCO diese Informationen erst nach dem Bürgerentscheid preisgegeben hat.
Das wurde aber nicht gemacht, diese zweite Abstimmung.
Nee, aber das wäre sozusagen legitim, meine ich, das zu machen, ja.
Aber es war jetzt sozusagen aus rechtlichen Erwägungen her nicht möglich, eine zweite Initiative zu starten und zu sagen, wir wollen da jetzt nochmal drüber abstimmen.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das...
Aber es ist nicht gemacht worden.
Es ist nicht gemacht worden, aber ich glaube nicht aus rechtlichen Gründen, aber das weiß ich nicht genau.
Aber ist das nicht generell so ein Problem, dass man dann sozusagen einfach mit einer schlecht informierten Öffentlichkeit agiert, die eigentlich gar nicht so sehr in dem Thema drinsteht? Ich meine, das ist ja sicherlich auch so, ich will das jetzt nicht das Wort reden dafür. Ich sage nur, man hat natürlich immer dieses Problem, die Delegation von Macht heißt ja auch die Delegation von Zeit. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich will jetzt hier irgendwie nicht die Geschicke dieses Landes führen, sondern ich möchte, dass es jemand anders macht. Den wähle ich. Alles prima. Der setzt sich dann in sein Büro und der setzt sich mit den Themen auseinander. So. Und der hat dann auch die Zeit und die Mittel, das dann eben zu tun. Und der weiß dann eben über Brückenbau und über Verkehrsgestaltung und so weiter. Im Idealfall natürlich korrekt Bescheid, um dann eben auch eine informierte, strategische Entscheidung zu fällen, die ich jetzt so als Bürger, der dann vielleicht von seinem Morgenradio zu dem Thema kurzfristig geweckt wird, sag mal hier, Brücke ja oder nein, jetzt aber schnell, ja, dass ich das gar nicht so bewerten kann. Also wie kann man denn da verhindern, dass man nicht es immer mit so einer mit so einem uninformierten Mob zu tun hat, der dann mal heute so und heute so entscheidet? Ist das nicht ein generelles Problem? Ich meine, vielleicht sind wir da auch einfach zu kritisch und zu hoheitshörig in Deutschland. Ja, das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die jetzt so in der Schweiz niemand führen würde. Aber das ist natürlich eine Diskussion, die geführt wird, der man sich auch stellen muss.
Ja, klar, diese Fragen stellen sich dann natürlich, also wie informiert sind die Bürger wirklich, sind sie wirklich in der Lage, über solche Fragen abzustimmen, hochkomplexe Fragen teilweise. Nochmal kurz zu diesem Waldschlösschen-Beispiel, zu der Brücke. Und zwar hat ja der Gemeinderat zu dem Zeitpunkt auch nicht diese Informationen gehabt, sondern ja, also dort sieht man, daran sieht man halt einfach, dass sozusagen die gewählten Vertreter auch genauso uninformiert waren wie die Bevölkerung zu dem Zeitpunkt. Ja? Also deswegen kann man, glaube ich, auch diesen Gegensatz gar nicht an diesem Beispiel aufmachen.
Ja.
Aber natürlich gibt es dieses Problem, keine Frage. Mhm. Ich denke aber, also erstes Mal verlangen wir ja auch gar nicht von allen Menschen, dass sie sozusagen jetzt zwingend zur Abstimmung gehen. Ja, ich finde es völlig legitim zu sagen, ich habe da keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Ich kann mich da nicht dran beteiligen. Das ist völlig legitim. Mhm. Es gibt aber sehr wohl viele Leute, die sich gerne mit solchen Themen auseinandersetzen oder die sich mit einem dieser Themen auseinandersetzen. Man muss sich ja nicht mit allen Themen auseinandersetzen. Das ist ja bei der Wahl so, da müsste ich mich ja, wenn man das System ernst nimmt, müsste ich mich ja mit einem ganzen Paket auseinandersetzen und dann meine Wahlentscheidung treffen. Was ja auch nicht gerade.
Auch keiner macht.
Was, keiner würde ich nicht sagen, aber die wenigsten so.
Ja.
Ja, also bei der Abstimmung hat man zumindest die Möglichkeit, sich auf ein Thema zu fokussieren und das ist durchaus leistbar, denke ich. Und dann ist es natürlich so, na klar, gibt es Experten, die halt da mehr drinstecken. Das sind, und ich würde wahrscheinlich auch sagen, dass Leute in Ministerien, die sich mit dem Thema hauptsächlich befassen, natürlich mehr wissen darüber. Aber ich finde, man kann zu allen Dingen eine politische Meinung haben und es ist ja so, dass die politischen Parteien auch Stellung nehmen, beispielsweise zu Abstimmungen, zu Volksentscheiden. Ja? Und wenn ich mir da unsicher bin, kann ich mich ja immer noch meiner Großorganisation, der ich irgendwie angehöre, meiner Gewerkschaft oder sonst wem, kann ich mich ja auch dem Votum dieser Organisation anschließen. Ja? Also und es werden ja auch Sachverhalte werden einfach heruntergebrochen in ihrer Komplexität. Und das muss auch so sein. Das geht gar nicht anders. Ja? Also wenn man sich, man muss immer den Vergleich auch ziehen zum Parlament. Es ist ja so, da sitzen ja auch nicht allwissende Parlamentarier. Die haben ja auch ihr Steckenpferd, ihr Thema, was sozusagen, wo sie sich relativ gut auskennen. Und zu allen anderen Themen schließen sich der Fraktionsmeinung an oder ihren Fachpolitikern an. Die geben eine Meinung vor und der Rest stimmt dementsprechend ab. Ja, und
weil sie es halt auch nicht einschätzen.
Weil sie es natürlich auch nicht wissen können. Und das kann man auch von keinem Menschen verlangen.
Also sie könnten sich zumindest häufiger enthalten, wenn sie.
Das stimmt, aber
wenn immer nur
das
dafür wird zu stimmen, ist natürlich
auch ja gut, anders, das ist
nochmal eine andere Frage.
Ist nochmal eine andere Baustelle, genau.
Ein Teil eurer Initiativen widmet sich ja jetzt auch nicht nur dem Volksbegehren, Bürgerbegehren, Volksentscheiden und so weiter, sondern euch geht es ja auch um eine Reformierung des Wahlrechts als solchem. Was macht euch denn da so unzufrieden?
Ja, das Problem also ist, da gibt es verschiedene Baustellen. Ich würde sagen, so Kern ist im Grunde genommen, dass man auf Parteien reduziert oder dass das Wählen von Parteien reduziert wird als Wähler und eigentlich gar nicht darüber mitbestimmen kann, welche Personen ins Parlament kommen. Ja, dementsprechend habe ich auch gar nicht die Möglichkeit, bestimmte Personen abzuwählen, sondern ich muss quasi immer das Gesamtpaket wählen, weil eben über Parteilisten, also werden von den Parteien Listen aufgestellt. Dort haben die Politiker ihre mehr oder weniger sicheren Listenplätze und ich als Bürger kann darauf eben gar keinen Einfluss nehmen. Und das führt natürlich dazu, dass sich, ich will nicht, also es soll jetzt auch nicht eine allgemeine Politikerschelte sein, aber es gibt einfach Fälle, wo Personen sich eben auf ihrem Listenplatz ausruhen. Sie müssen sich überhaupt nicht mehr anstrengen, um gewählt zu werden.
Außer, dass sie sich natürlich innerhalb der Partei durchsetzen.
Sie müssen sich innerhalb der Partei durchsetzen, aber das ist nicht sozusagen der vollständige Begriff von Demokratie, den wir im Kopf haben, sondern sie stellen sich ja dem Volk zur Wahl und nicht ihrer Partei.
Ja. Ja. Und das Volk hätte gar keine Möglichkeit, sie nicht zu wählen, aber alle anderen schon.
Genau, also das, klar, es gibt ja schon Möglichkeiten, es gibt ja Wahlkreise, so, wo ich meinen Direktkandidaten wählen kann, aber das ist ja immer nur ein Teil der Abgeordneten, die über Wahlkreise reinkommen. Ne? Das ist eine Baustelle, würde ich sagen. Bleiben wir mal bei den Wahlkreisen. Dort ist es beispielsweise so, dass dort immer noch das Mehrheitswahlrecht gilt. Das heißt, der Stärkste gewinnt das Mandat, der Rest der Stimmen fällt unter den Tisch. Mhm. Das führt dazu, also für Berlin.
Also wir reden jetzt voll über die Bundestagswahl, ne?
Ja, nee. Auf Länder.
Ich weiß nicht, ob es in allen Ländern genauso ist.
Nee, das Wahlrecht ist ganz unterschiedlich von Land zu Land.
Aber vielleicht bleiben wir mal bei dem Beispiel der Bundestagswahl.
Okay.
Das ist für alle so verbindlich.
Da ist es eben so, dass dann teilweise, ich weiß jetzt nicht, die Zahlen kenne ich halt nicht für die Bundestagswahl. Aber es ist halt eben so, dass teilweise Kandidaten dann eben, also Wahlkreiskandidaten dann eben mit dort, wo halt sozusagen drei Parteien gleich auf sind ungefähr, bekommt ein Wahlkreiskandidat eben 30-35% und gewinnt, ja. Und 65% der Stimmen fallen damit quasi unter den Tisch. Mhm. Und das ist sozusagen ein Charakteristikum der Mehrheitswahl.
Ja.
Ja. Und da gibt es eben auch verschiedene Lösungsvorschläge.
Also man muss sagen, die Stimmen der Erststimme fallen unter den Tisch.
Richtig, genau.
Dafür gibt es ja dann eben noch
die
Zweitstimme als ausgleichendes Element, mit dem man dann eben wiederum diese Liste wählt.
Richtig.
Ja, wobei man dann eben nicht eine Person wählt. Das heißt, würde man jetzt bewusst diesen Kandidaten, der in meinem Wahlkreis zwar antritt, aber nicht gewinnt, weil eben nicht die meisten Stimmen hat, wenn ich den direkt wählen wollen würde, habe ich diese Möglichkeit nicht. Das ist eigentlich das, worum es sei denn, er steht halt auch sicher irgendwo in dieser Liste drin, wo man aber keinen Einfluss drauf hat.
Richtig.
Ja, aber wie soll man das jetzt ändern? Was ist euer Ansatz?
Also es gibt ja, das wissen halt viele auch nicht, glaube ich, dass das Wahlrecht eben auf Länderebene sehr, sehr unterschiedlich ist. Also auf Bundesebene können wir es gerade sowieso nicht ändern, im Rahmen eines Volksbegehrens, weil es diese Möglichkeit einfach nicht gibt.
Ja.
Aber wir haben das ja auf Länderebene, haben wir es ja teilweise schon versucht und auch erfolgreich abgeschlossen. Beispielsweise zuletzt jetzt in Hamburg wurde eben doch jetzt nach einem langen Hin und Her der Parteien und des Bündnisses das Wahlrecht weitgehend so übernommen, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, es gibt eine.
Das heißt, es gab eine von euch initiierte Abstimmung, ein Volksbegehren, dessen Inhalt im Wesentlichen was war?
Genau, die Einführung von veränderbaren Parteilisten. Das heißt, dass der Wähler eben die Kandidaten direkt auf der Parteiliste auch wählen kann, ja, ihnen eben Stimmen geben kann. Also der Wähler hat mehrere Stimmen zur Verfügung, die kann er eben verteilen auf verschiedene Kandidaten oder einem Kandidaten geben und somit entscheiden, welcher Kandidat eigentlich überhaupt über die Liste ins Parlament kommt. Das ist ein zentraler Punkt und genau das wurde quasi auch von uns in Bremen eingeführt. Und das Witzige ist, in Hamburg gab es einen positiven Volksentscheid dazu. Ja? Bloß hat sich die Landesregierung nicht dran gehalten und hat das wieder rückgängig gemacht. So, und dann haben wir halt eben ein zweites Volksbegehren initiiert, um das wieder einzuführen. Und da ist es jetzt eben so, der Stand der Dinge ist so, dass das tatsächlich jetzt von der Koalition übernommen wird. Unser Vorschlag.
Wann war das jetzt jeweils?
Das erste Volksbegehren, da muss ich nachdenken, das war Anfang, ich glaube 2003 oder sowas. Mhm. Und das andere lief jetzt eben 2006, 2007.
Wo es dann auch dann wirklich dazu geführt hat, dass etwas eingeführt wurde.
Genau, jetzt wurde es quasi übernommen.
Also was ist dann anders gewesen? Also vorher konnte man nur für eine Liste stimmen, das heißt, ich wähle jetzt CDU.
Kreuz bei der Partei.
Kreuz bei der CDU an.
Genau.
So, fertig. Und was ist jetzt anders?
Jetzt ist es so, dass ich eben 5 Stimmen habe und die kann ich auf verschiedene Listenkandidaten verteilen. Ja?
Und ich habe 5 Stimmen und kann die auf einzelne Kandidaten unterschiedlicher Parteien verteilen.
Unterschiedlicher Parteien. Ich kann aber auch sagen, ja, ich kenne die Kandidaten jetzt gar nicht, irgendwie will mich da irgendwie auch gar nicht mit beschäftigen. Ich gebe der Partei einfach diese Stimmen. So, und damit erkenne ich sozusagen die Listenreihenfolge, die von der Partei aufgestellt wurde, an.
Das heißt, ich kann es so machen, wie ich es vorher gemacht habe, nach dem Motto, ach, ist mir egal, ich kenne die eh alle nicht, ich will mich damit auch nicht beschäftigen, ich muss noch einkaufen. Dann kreuze ich oben quasi einmal die Partei an und dann nichts dieser einzelnen Kandidaten. Oder ich kreuze nicht eine Partei an und dann kann ich genau 5 oder bis zu 5 stimmen.
Genau.
Das heißt, der Wahlzettel ist ungültig, wenn ich dann nicht 5 Kreuze mache.
Das ist ein gut. Nee, vermutlich nicht, das weiß ich gerade gar nicht, wie das in Hamburg geregelt ist. Also er ist mit Sicherheit ungültig, wenn ich 6 Kreuze mache.
Ja, gut. Darauf wollte ich nicht hinaus. Ja. Aber es macht natürlich den Wahlvorgang als solchen schon komplexer. Man kann darüber diskutieren, ob jetzt 5 Kreuze einen schon mental überfordern, aber wir wissen alle, das ist immer ein Moment der Anspannung, besonders dann vielleicht für ältere Leute, in der Wahlkabine zu stehen, alles richtig machen zu wollen. Es gibt ja immer einen, zwar nicht ausgesprochen hohen, aber immerhin vorhandenen Anteil von ungültigen Stimmen. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Untersuchungen gibt, was dazu führt, dass eine Stimme ungültig wird. Manche malen wahrscheinlich einfach Demonstrationsparolen drauf und bei euch spiele ich nicht mit und bleibt mir vom Leib. Ja, sozusagen als politische Demonstration im Kleinen. Andere mögen tatsächlich auch Fehler machen. Ich meine, es ist natürlich auch wichtig, dass eine Wahl nachvollziehbar bleibt für den Einzelnen, dass er eigentlich überhaupt versteht, was er da tut. Wie in diesem Beispiel der Verteilung, wie wirkt denn das? Weil wenn ich jetzt sowohl die Möglichkeit habe, eine Partei zu wählen, als auch einzeln zu wählen, welche Kreuze haben denn mehr Wirkung? Also wenn ich jetzt eine Stimme auf Kandidat A, also ich habe so Kandidat A bis E, den ich jetzt jeweils ein Kreuz gebe, was ist das? Ist das so eine Art 20% Stimmchen? Und wenn ich oben einmal die Partei wähle, dann habe ich da so eine 100% Stimme?
Nein, also man kann ja auch seine Stimmen splitten für die Wahl der Parteien. Es ist einfach so, es gibt quasi 2 Verrechnungswege dann. Zum einen, also wenn ich eine Person einer Partei wähle, ja, mit 3 Stimmen oder so, dann diese kommen natürlich auch immer gleichzeitig der Partei zugute. Also um das Gesamtverhältnis der Mandate sozusagen auszurechnen. Ja. Und dann wird halt eben geguckt, welcher Kandidat innerhalb einer Liste hat eben die meisten Stimmen bekommen. Und danach ordnet sich die Liste quasi.
Ah, das heißt, man nimmt sozusagen eigentlich nur Einfluss auf... aber wenn ich jetzt 3-mal die Grünen und 2-mal die SPD wähle, wie wirkt sich das dann auf die Mandatsverteilung
aus? Dann haben die Grünen 2 Stimmen bekommen und die SPD hat 3 Stimmen bekommen.
Andersrum war
es. Ist ja egal. Also, oder man kann auch sagen 2/5 und 3/5. Ja.
Okay, das heißt, eine Parteistimme ist sozusagen eine Fünftelstimme und die anderen sind dann volle, die man so verteilen kann. Das heißt, man zählt dann alles zusammen und am Ende teilt man das wieder durch 5. So in etwa. Ich will jetzt hier nicht ins mathematische Modell einsteigen. Bloß,
Also
es ist halt so, da muss man dann schon echt genau nachfragen, wenn man überhaupt verstehen will, wie eigentlich gewählt wird. Ich erwähne das jetzt auch deshalb, weil es natürlich gerade jetzt in Hamburg als Folge dessen ja eine Riesendiskussion gab, inwieweit man denn jetzt sozusagen diesen Wahlmodus überhaupt noch organisatorisch gewuppt bekommt.
Solche Äußerungen kommen immer dann von der Verwaltung, wenn sie halt mehr zu tun hat. Das ist einfach so. Ja. Und es ist ja nicht so, als dass es das nicht geben würde. Das gibt es ja in Deutschland schon vielerorts. Und zwar in den südlichen Bundesländern. Da gibt es das teilweise seit 30, 40 Jahren. Da wird halt, das nennt sich Kumulieren, Panaschieren übrigens.
Ja.
Da gibt's das. Das ist teilweise wesentlich komplizierter. Also, dass man quasi so viel Stimmen hat, wie Sitze zu vergeben sind in einem Stadtrat. Also in München sind das, glaube ich, irgendwie dann 70 oder 80 Stimmen oder so, die man tatsächlich vergeben kann. Und das läuft seit 30, 40 Jahren so. Und du hattest die Untersuchungen angesprochen, die es womöglich gibt. Es gibt tatsächlich Untersuchungen zur Ungültigkeit oder zur Quote der Ungültigkeit nach Einführung solcher Wahlsysteme. Und es hat keine signifikanten Auswirkungen. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Leute gut darüber informiert. im Vorfeld. Und die Leute, wenn sie sich unsicher sind, jetzt auch irgendwie in der Wahlkabine, sie können ja auch Briefabstimmung machen und sich das zu Hause in Ruhe angucken. Ja, die Möglichkeit gibt es ja auch immer. Mhm. Also in Hamburg haben die auch, glaube ich, eine relativ gute Informationskampagne gemacht im Vorfeld der letzten Bürgerschaftswahlen.
Aber die Briefwahl ist natürlich nur die Ausnahmeform.
Ist natürlich die Ausnahmeform. Ich glaube, auch die meisten verstehen es. Mhm. Ich glaube, dass Leute es nicht verstehen, wie ich meine 5 Kreuze zu setzen habe oder wie ich es machen kann. Das sind die wenigsten, die es nicht verstehen.
Also, was ich vergessen hatte noch zu hinterfragen. Ich meine, wenn die Partei jetzt eine Listenreihenfolge aufstellt und dann kommen sozusagen die Wähler und haben auch nochmal so eine Reihenfolge, die sozusagen mit ihren Stimmen macht. Wie, also ist das dann aufgelöst? Es gibt dann gar keine Reihenfolge mehr in der Liste? Oder ist die Reihenfolge sozusagen nur die Reihenfolge, wie sie auf dem Papier aufgedruckt ist? So nach dem Motto, so hätten wir es gerne, wir, die Partei. Und jetzt könnt ihr ja mal gucken, wo ihr eure Kreuze macht.
Also in Bremen und Hamburg ist es so, natürlich gibt es weiterhin diese Reihenfolge. Das heißt, wenn ich die Partei wähle, erkenne ich ja auch die Listenreihenfolge an. Ne?
Okay.
Und da wird halt nochmal gesplittet, da wird geguckt, wie viele Leute verändern die und wie viele Leute verändern sie nicht.
Ja.
Und dann wird halt nochmal, und so viele Mandate entfallen dann quasi auf beide.
Ah, okay, aber Listen. Wenn ich mich für einzelne Leute entscheide, dann gilt quasi für mich diese vorsortierte Liste in dem Sinne schon nicht
dann
mehr.
Dann gilt sie nicht mehr. Ah, richtig. Okay. Genau. Da wird halt einfach geguckt, dann welcher Kandidat hat die meisten Stimmen bekommen, der landet auf Platz 1 und so weiter.
Ja. Gab es eine Statistik nach der Wahl, wie viele Leute jetzt tatsächlich davon auch Anspruch genommen haben?
Es gibt unterschiedliche Statistiken, also von Bundesland zu Bundesland. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber in den Ländern, wo es es schon länger gibt, dort, es hängt noch mit der Größe der Stadt zusammen,
ja. Ja,
ganz klar. Liegt es, also in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es Gemeinderäte, die halt irgendwie, wo halt tatsächlich 70-80% der Leute die Liste verändert haben. Ne? Mhm. Also aber im Schnitt sind so 40% ungefähr, würde ich sagen, okay, die das tatsächlich auch in Anspruch nehmen. Was ja schon, was nicht sehr wenig ist eigentlich, ne?
Das ist nicht unerheblich.
Genau.
Also das könnte zumindest schon einen in der Partei etwas unpopuläreren Aktiven nach vorne spülen. So denn jetzt eine Mehrheit der genau. Meinung ist, das ja was Besonderes.
Genau.
Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Reform des Wahlrechts, die er anstrebt, bezieht sich im Wesentlichen und vor allem auf diese Parteilistenverteilung. Es geht euch sozusagen darum, dass man mehr Einfluss auf den einzelnen Kandidaten hat. Was lässt euch glauben, dass das jetzt so viel ändert? Also was ist es, gibt es irgendwie ein Modell, mit dem ihr sozusagen darauf schaut und sagt, ja, wenn so und so abgestimmt wird, dann erhöht das die Wahlbeteiligung, dann sind die Leute engagierter, dann müssen sich die Parteien mehr anstrengen, dann ist die Demokratie anders. Was hat das dann für Auswirkungen, dass Politiker dann auch nochmal über ihre eigene Partei hinaus noch sich sehr viel mehr mit Volksnähe beschäftigen müssen?
Also erstmal so, dass die Politiker natürlich im Rahmen der Wahl mehr auf die Leute zugehen müssen, sich da auch profilieren müssen. Ja? Also sie können sich eben nicht auf ihrem Listenplatz ausruhen. Was mir aber viel wichtiger ist, dass halt Leute, die halt besonders engagiert sind und die auch eben die Nähe zum Volk suchen und die eben auch bestimmte Positionen vertreten, die vielleicht sozusagen in dieser Listenkonstellation bisher überhaupt nicht vertreten sind, die auch in der Machthierarchie der Partei überhaupt gar keine Chance haben, weil sie halt auch eher eine Außenseiterposition vielleicht einnehmen oder ein neues Thema auf die Agenda setzen wollen, welches die Partei noch nicht so auf dem Zettel hat, dass die sozusagen auch vom Volk dann direkt gewählt werden können, wenn sie es wollen. Mhm. Ja. Also es erhöht einfach den politischen Wettbewerb, den parteiinternen Wettbewerb auch. Und ich glaube, das kann wirklich nur fruchtbar sein. Ja, weil es einfach verkrustete Strukturen aufbricht. Hm.
Vielleicht gehen wir mal ein bisschen weg von den eigentlichen Themen und Forderungen hin zu eurer konkreten Arbeit. Wie ihr das denn jetzt organisiert? Ich meine, einerseits seid ihr selber mit Unterschriftenlisten unterwegs und sammelt sozusagen für die für die Sache, dass Volksentscheide durchgeführt werden und so weiter zum Thema. Inwiefern, was macht ihr darüber hinaus? Also Gibt es denn auch direkte Diskussionen mit den Parteien? Gibt es Parteien, die das uneingeschränkt toll finden? Oder gibt es aus dem politischen Establishment eher Ablehnung?
Das ist ganz vielschichtig. Also ich fange einfach mal bei der Bundesebene an, weil wir da auch konkret einfach gerade eine Kampagne haben. Es ist so, dass eigentlich alle im Bundestag vertretenen Parteien außer CDU, CSU die Einführung des bundesweiten Volksentscheids befürworten. Mhm. Ja, es gab auch, muss ich überlegen, also zu Zeiten der rot-grünen Koalition gab es eben auch beispielsweise eine Abstimmung über die Einführung im Bundestag und da gab es zum ersten Mal eine Mehrheit. Mhm. Ja, ganz einfach, weil rot-grün an der Regierung war. Es reichte bloß leider nicht zur Einführung, weil man eben dafür eine Zweidrittelmehrheit braucht, um das Grundgesetz zu ändern.
Okay, also es gab also eine relative einfache Mehrheit, aber keine absolute Mehrheit.
Es gab keine Zweidrittelmehrheit. Genau. Mhm. Und so gesehen ist die Lage eigentlich klar. Es gibt natürlich auch Befürworter innerhalb der CDU-CSU. Ja? Was die Einführung bundesweiter Volksentscheide angeht. Beispielsweise die CSU hat da jetzt auch im Rahmen des Europawahlkampfs einen Vorstoß gewagt. Und zwar haben sie sich eben für Referenden allerdings nur ausgesprochen zu EU-Fragen. Also sprich, wenn Kompetenzen von der nationalen Ebene auf die EU-Ebene übertragen werden, die sind dann weg. Ja, mhm. Die kriegt man auch so schnell nicht wieder zurück. Mhm. Da müsste man doch eben die Bevölkerung befragen, ob das so in Ordnung ist. Ja, und leider haben sie sich erstmal jetzt nicht geäußert zu Volksinitiativen und Volksbegehren. Ja, das heißt, wie ist es eigentlich mit Themen, die von der Bevölkerung initiiert werden und auf die Agenda gesetzt werden? Und genauso gibt es in der CDU auch einzelne Personen, die das gut finden, ja, die auch voll dahinter stehen. Es sind bloß leider nicht die entscheidenden Personen. Ja? Mhm. Also es gibt auch Umfragen dazu, dass halt die Mehrheit, auch innerhalb der CDU, CSU, die Mehrheit der Parteibasis für die Einführung bundesweiter Volksentscheide ist. Es ist aber halt leider nur die Basis. Es ist auch in den anderen Parteien so, je weiter man eigentlich so in der Hierarchie nach oben kommt, desto größer wird die Ablehnung eigentlich. Weil Volksentscheide natürlich bedeuten, dass ich als Entscheider, als Politiker natürlich ein gutes Stück Macht einbüßen muss. Ist einfach mal so. Mhm. Ja.
Könnte man sozusagen auch schon als Beleg nehmen, dass das Konzept an sich durchaus wirken könnte, wenn es jetzt schon so viel Angst erzeugt.
Mit Sicherheit.
Ja. Andererseits, denke ich mir, wird auch das Argument kommen, naja, wir müssen ja auch ein bisschen planerische Freiheit haben, damit man auch unpopuläre Sachen, von denen wir aber sicher wissen, dass sie richtig sind, durchgesetzt bekommen.
Das ist so dieses Totschlagargument, ne? Also wir wissen, wie es läuft und unpopuläre Sachen, aber wir wissen sozusagen besser als das Volk, was gut für es ist. Ich glaube, man muss einfach auch auf dem Schirm haben, dass nicht zu allem und jedem Thema ein Volksbegehren kommen wird, weil es ist einfach also vor allen Dingen auf Bundesebene ist es eine riesen Anstrengung. Also man muss da ja massig Unterschriften sammeln. Und da muss man auch schon relativ gut organisiert sein, um das hinzukriegen. So. Und allein das wird schon dazu führen, dass es eben nur zu wirklich zentralen, wichtigen Fragen Volksbegehren gibt. Und das ist ja auch ein Verfahren. Ne? Also es dauert ja meistens, ist ja dreistufig, Volksinitiative, Volksbegehren und dann Volksentscheid. Das dauert einfach. Ja.
Kannst du nochmal kurz die Unterscheidung zwischen diesen drei Stufen?
Also es ist drei Stufen. Also man beantragt ein Volksbegehren, indem man sozusagen erstmal Unterschriften sammelt.
Mhm. Ja? Das ist die Initiative.
Das ist die Initiative. Damit die reicht man dann ein und dann wird auch geprüft, ob das juristisch zulässig ist, was man da fordert und so weiter. Also vereinbar mit den Gesetzen ist und mit dem Grundgesetz und so weiter. Und wenn man die Stufe durchlaufen hat, dann kommt das eigentliche Volksbegehren. Mhm. Und da sammelt man eben, also unser Vorschlag wäre 1 Million Unterschriften. Ja?
Auf Bundesebene.
Genau. Mhm. Da sammelt man dann eben den großen Batzen Unterschriften und wenn man das schafft, dann...
Warum muss es jetzt zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt da noch Unterschied geben? Ist man dann schon Unterstützung vom Staat, das durchzuführen, weil man sozusagen den ersten Schritt schon gemacht hat?
Also es muss nicht so laufen, in anderen Staaten läuft es auch anders. So, da gibt es nur 2 Stufen. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Filterfunktion, um wirklich sozusagen das, was wirklich keine Chance auf Unterstützung hat, um das erstmal rauszufiltern. Weil man muss auch sehen, beim Volksbegehren, also wenn es dann zur zweiten Stufe kommt, im Volksbegehren dann, ne, wenn die 1 Million Unterschriften gesammelt werden, dann muss es auch die Möglichkeit geben, in Ämtern sich einzutragen. Ne? Und das muss organisiert werden. Mhm. Damit nicht sozusagen für jedes Thema, was jetzt irgendwie so, wo eine kleine Gruppe sagt, ja, das könnte man doch mal jetzt zur Abstimmung irgendwie bringen, so, dass das sozusagen nicht immer zu diesem ganzen Organisationsaufwand kommt, denke ich, hat so eine erste Stufe, so eine Vorstufe, die Volksinitiative, eine ganz gute Filterfunktion. Ja? Dass es wirklich nur die schaffen, die wirklich auch wirklich Power haben.
Okay, und das heißt, der dritte Punkt ist dann der Volksentscheid,
wenn dann
tatsächlich über das Thema abgestimmt wird, wo wir schon drüber gesprochen haben. Mhm. Die Sache mit den Referenten, also sozusagen, wir lassen mal das Volk jetzt mitreden, das wäre sozusagen eine freie Entscheidung der Regierung, ist natürlich jetzt wild in der Diskussion, auch im Rahmen der neuen Verträge, der sogenannten Lissabonner Verträge auf EU-Ebene, ja, lange Zeit als EU-Verfassung gehandelt, das hat so recht nicht verfangen, weil es auch eine solche ja auch in dem Sinne eigentlich gar nicht ist, weil es sich ja auch bei Europa nicht wirklich jetzt um einen Staat handelt, wie auch immer. Jetzt sind es halt die Lissabonner Verträge, die aber dann nur in den wenigsten Staaten tatsächlich für dem Volk vorgelegt werden. Das war in Holland der Fall, das war in Irland der Fall. Da waren dann solche Abstimmungen aber auch immer sehr von der jeweiligen Tagespolitik geprägt, beziehungsweise auch recht erhitzt geführt worden. Ja. Haben wir ja gesehen, die Iren haben dann zuletzt auch nochmal ein weiteres Mal dagegen gestimmt. Es gibt auch andere Länder, in denen sehr fraglich wäre, ob dann dass die Vorlage dann eine Chance gehabt hat. Wie bewertet ihr das? Ist das an sich ein wünschenswertes Ziel, diese Lissabonner Verträge von allen Menschen abstimmen zu lassen in Europa?
Das ist eine zentrale Position von uns, über die Verträge abstimmen zu lassen. Allerdings, wir gehen da auch noch einen Schritt weiter. Wir sagen halt, dieser ganze Vertrag ist halt viel zu komplex, viel zu groß. Das kann keine Verfassung sein. Eine Verfassung muss allgemeinverständlich sein, also analog zu unserem Grundgesetz zum Beispiel. Sie muss eben von jedem verstehbar sein und sie muss auch in einem gewissen Rahmen sich halten. Und unser Vorschlag ist, dass man eben ein Konvent, es war damals ein Konvent, ja, der sozusagen, also mit wichtigen Persönlichkeiten, die sozusagen diesen Verfassungsvertrag ausgearbeitet haben für die Europäische Union. Und unser Vorschlag ist eben, einen neuen Konvent zu initiieren, der auch direkt gewählt ist. Das heißt, dass tatsächlich die einzelnen Konventsmitglieder aus der Mitte der Gesellschaft in den Konvent gewählt werden, um halt einen neuen Verfassungsvertrag zu erarbeiten. Und dann kann man, und dann muss natürlich über diesen Vertrag in allen Mitgliedsländern abgestimmt werden, weil es hat ja konkrete Konsequenzen für die Politik im eigenen Land. Ja, also für die eigene Gesetzgebung und genauso wie wir es richtig erachten, dass man über die nationalen Verfassungen abstimmt, ja, muss es auch über übergeordnete Verfassungen eine Abstimmung in jedem Land geben.
Fordert ihr dann auch nochmal darüber, dass über das deutsche Grundgesetz auch nochmal ein Referendum durchgeführt werden sollte?
Das ist nicht wirklich eine zentrale Baustelle von uns. Es gibt Stimmen, die das fordern in unserem Verein, aber das wird auch diskutiert. Ja. So, aber es gibt keine zentrale Position, wo wir sagen, das muss jetzt unbedingt passieren. Ja. Was wir durchaus, also diese Referenden, von denen, ich habe das ja auch so ein bisschen negativ dargestellt, zwischenzeitlich, dass ja irgendwie Regierende dann einfach mal so abstimmen lassen über irgendwelche Themen, wo sie meinen, da könnte man jetzt mal das Volk zu befragen, um sozusagen ihre eigene Macht zu legitimieren. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, obligatorische Referenden einzuführen. Ja? Das heißt, dass bei bestimmten Geschichten, bei bestimmten Änderungen, also zum Beispiel bei Grundgesetzänderungen, muss das Volk befragt werden. Ja? Weil es eben so ein zentrales Dokument ist, dass man das nicht einfach im Parlament beschließen kann, sondern dann muss das Volk befragt werden. Und das ist durchaus eine Position von uns. Mhm. Dass man halt sich überlegt, zu welchen Themen muss obligatorisch eine Abstimmung stattfinden.
Zu welchen Themen, dass man das sozusagen
genau
bezogen macht.
Genau.
ist natürlich auch, was könnten das für Themen sein?
Nein, also nicht weniger inhaltlich als bezogen auf welchen Charakter haben sozusagen Änderungen. Also sind es einfache Gesetzänderungen oder
Anpassung, komplett neue
Artikel. Oder Übertragung von Kompetenzen auf die Europäische Union. Das wäre beispielsweise auch so ein Fall.
Mhm. Oder die Föderalismusreform, die stattgefunden hat in Deutschland. Ist ja nun auch eine Übertragung von Kompetenzen gewesen an der Stelle. So wie sie vorher von Land
zu Bundes. Könnte man sich überlegen.
Hat aber nicht stattgefunden.
Nee. Ist auch nicht möglich.
Was seht ihr denn so für Potenzial? Ich meine, seid ihr da, ist das so, wie fühlt man sich denn so als Demokratiestreiter, wenn man da so auf der Straße steht? Hat man da das Gefühl, dass es eigentlich allen Leuten, dass viele Leute das ähnlich sehen? Gibt es da viel Debatte und Zweifel?
Also, ich würde sagen, natürlich gibt es auch Gegenwind, keine Frage, aber ich würde sagen, so, dass schon durch der große Teil meine Erfahrung zumindest, wenn ich auf der Straße bin und mit Leuten diskutiere, doch sehr positiv ist. Ne? Also es würde mich auch wundern, wenn es anders wäre, weil ich meine, unsere zentrale Forderung ist, den Leuten mehr Mitentscheidungsmöglichkeiten zu geben. Und natürlich gibt es Menschen, die das nicht gut finden, die sozusagen eher so die Position vertreten, ach, lass das mal alles so beim Alten und das ist alles anstrengend, Demokratie ist ja auch irgendwie anstrengend und so. Mhm. Stimmt ja auch. Aber die meisten befürworten das schon. Was wir da tun. Ja, und das zeigen eigentlich auch so die Umfragen, also repräsentative Umfragen, die gemacht werden. Ne? Also wenn es um die Einführung von Volksbegehren auf Bundesebene geht. Also da gibt es einfach eine unglaublich hohe Zustimmung.
Mhm. Mehr Demokratie ist ein Verein, ein e.V. Wer ist da Mitglied? Sind jetzt alle Unterstützer Mitglied? Sind Leute eingeladen, dort Mitglied zu werden, wenn sie Unterstützer werden wollen?
Also natürlich sind alle Menschen eingeladen, bei uns Mitglied zu werden und darüber hinaus kann man sich dann eben in verschiedenen Gruppen, die sozusagen zu verschiedenen Themen arbeiten, also entweder zu Bürgerbegehren oder zum Wahlrecht oder zur EU-Ebene.
Wir sitzen jetzt in Berlin, aber mehr Demokratie gibt es nicht nur in Berlin.
Nee, gibt es in allen Bundesländern.
In allen Bundesländern.
In allen Bundesländern, genau.
Gibt es also auch so eine Zentrale?
Eigentlich nicht. Es gibt ein paar Bundesländer, wo wir relativ gut aufgestellt sind, würde ich mal sagen. Ja, also wo, aber es gibt jetzt nicht eine Hauptgeschäftsstelle, also okay. Wo sozusagen alles zusammenläuft, sondern das verteilt sich eher so auf die Bundesländer und das sind dann immer so Schnittmengen. Ne? Also da wird dann ein Teil der Landesarbeit gemacht, aber auch ein Teil der Bundesarbeit wird in den verschiedenen Büros erledigt.
Ja. Das heißt, das Ganze versteht sich ein bisschen mehr so als Netzwerk.
Genau, also wir haben, und vor allen Dingen ist es eben so, dass die einzelnen Landesverbände auch was sozusagen ihre eigenen Bundesländer angeht, relativ autonom arbeiten. Also jeder Landesverband überlegt sich, was macht er für Kampagnen im eigenen Bundesland. Ne? Also zum Wahlrecht oder zur Senkung der Hürden von Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren. Hier in Berlin haben wir sozusagen so unsere, würde ich sagen, ja, politische Zentrale. Ja, also weil hier eben ein Teil der Lobbyarbeit eben natürlich angesiedelt ist.
Klar.
Logischerweise, weil es Regierung und im Parlament um die Ecke sind. Aber hier läuft eben auch viel so Landesverbandsarbeit zu Berlin und Brandenburg natürlich auch. Ja,
ja, wer sich jetzt interessiert und sich vielleicht einbringen möchte für mehr Demokratie e.V., was gibt es so für Außenkommunikationswege,
an also, denen man teilhaben kann? Man kann natürlich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja. Also
Webseite muss man natürlich auf jeden Fall erwähnen.
Es gibt natürlich die Webseite, ne, www.mehr-demokratie.de. Dann haben wir unsere Kampagnen-Webseite.
Ich würde Strich sagen und nicht Minus, sonst kommt das dann gleich wieder falsch rüber.
Ich weiß, das klingt immer ein bisschen blöd, aber es ist eindeutig. Welcher Strich denn? So.
Alles klar.
dann gibt es unsere Kampagnen-Homepage, die in diesem Jahr läuft, das ist volksentscheid.de und da würde ich sagen, investieren wir gerade auch unsere gesamte Energie rein und zwar gibt es da die Möglichkeit oder wir befragen zurzeit alle Direktkandidaten, die zur Bundestagswahl sich angemeldet haben, um ein Statement zum bundesweiten Volksentscheid. Ja? Und das dokumentieren wir quasi auf unserer Webseite, da kann man dann quasi über so eine Google Map kann man in seinen Wahlkreis reingehen und kann halt schauen, wie sind die Positionen der Direktkandidaten eigentlich zur direkten Demokratie.
Und ihr dort, habt schon alle befragt.
Ja, wir sind dabei. Es sind noch nicht alle nominiert, aber wir haben 2/3 haben wir befragt und die Rückmeldungen sind auch relativ gut, würde ich sagen. Mhm. Ja, es kommt halt relativ viel rein. Genau, und es gibt eben auf dieser Webseite auch die Möglichkeit, dann Flugblätter zu bestellen oder verteilen zu lassen in den Wahlkreisen, ja, an Haushalte. Kann sich dort vernetzen, man kann klar unseren Newsletter abonnieren dort, um sich einfach zu informieren. Man kann sich mit Leuten im Wahlkreis vernetzen. Hier, wir wollen jetzt mal irgendwie eine Aktion starten, wir wollen Wahlkreisflugblätter verteilen, wir wollen Infostand machen zu diesem Thema.
Ja, haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen, was wir noch erwähnen sollten? Haben wir bestimmt,
ja.
Aber wir haben
viel besprochen auch.
Ja, das haben wir auf jeden Fall. Ich sag mal danke, Oliver, für die Ausführungen zu mehr Demokratie. Projekt zur Veränderung der Realitäten im Bereich der Volksentscheide und des Wahlrechts. Und ich sag danke und tschüss. Und das war's, Ausgabe Nummer 14 von Die Gesellschafter. Ich freue mich wie immer über Kommentare zur Sendung, sowohl inhaltlich als auch zur Form. Und freue mich, wenn ihr auch bald wieder einschaltet hier bei Die Gesellschafter.